endlich den ersten Heimsieg eingetütet mit dem 1:0 gegen Union Berlin. War ja so ein richtiges Drecksspiel, werden wir jetzt drüber reden hier. Und ob es dann wieder bergauf geht und weiter bergauf geht beim VfL Wolfsburg, jetzt im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Zusammenspiel da mit Arnold, der den Pass jetzt vor den Strafraum bringt. Gut abgelegt auf Dardai, der versucht ihn nochmal rüber zu werfen. Baku Rückraum schießt und der Ball im Tor! Und der Ball im Tor!
Ist es.
Benz Dardai legt den Ball nochmal rein. Ein bisschen Glück ist dabei, weil der abgefälscht wird von Unioner und dann so auf Elfmeterpunkthöhe genau vor die Füße von Riedle Baku. Der packt nicht lange, zieht ab, hält drauf. Ball schlägt links unten ein. Aussicht des Schützen, 1-0 VfL. Und das ist wichtig hier in Führung zu gehen.
Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ohne Scheiß. Ich wäre jetzt auch nach Hause gegangen, jetzt alleine weiter kommentieren können. Ganz ehrlich, zwei Leute hätten wir nicht mehr gebraucht für das Spiel. Jetzt wird es ein ganz anderes Fußballspiel. Union muss jetzt, wir können, die müssen aufmachen. Ganz ehrlich, ich gönne es auch in dem Baku, endlich, dass er wieder getroffen hat, weil er nachsetzt, weil er da ist. Ja, er trifft ihn noch nicht mal richtig. Am Ende scheißegal, ob so die Kiste ist drin.
Ja, so hat es geklungen. Gerald Schröder, unser Krawum-Kanzler, zusammen mit Jan Schildwächter am Mikrofon von Wölferadio Arena Live. Die Jungs waren schon ein bisschen festgefroren und eingeschlafen oder was weiß ich was. Und am Ende des Tages ja dann doch der Jubel, der sich Bahn brach, das ja am Ende natürlich komplett verdiente Spiel oder vielmehr Siegtor gegen Union Berlin. Der erste Heimsieg eingetütet damit und ja, Union wollte irgendwie gar nicht mitspielen, hatte man den Eindruck. Aber natürlich haben sich auch wieder einige Schwächen offenbart im Spiel des VfL Wolfsburg. Trotz des Sieges nicht alles Gold, was glänzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und das werden wir jetzt hier besprechen beim Wölferadio. Und da habe ich einen besonderen Gast heute. Jemand, der eigentlich in der Leichtathletik zu Hause ist, aber mit dem Herzen ja voll dabei in Sachen Fußball und sehr engagiert für den VfL Wolfsburg, dort für den VfL Wolfsburg e.V. Und ja, dort im Bereich Sprint, also da über 100 Meter, da hat er es schon richtig drauf, ist da absolutes Nachwuchstalent auch in Deutschland. Und das ist Tobias Morawitz. Grüß dich.
Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen.
Ja, sehr Mensch, cool. Wir haben ein bisschen dran gefeilt, dass das jetzt dann auch mal hingehauen hat, ein paar Mal nachgefragt, ja, und das ist ja uns auch immer ein Herzensbedürfnis beim VfL Wolfsburg am Ende dann auch beim VfL Wolfsburg, beim Wölferadio, jemanden vom VfL Wolfsburg zu haben und auch vom e.V., weil das natürlich auch ein Stück weit dann getragen wird und natürlich eine Riesentradition hat bei uns auch in der Stadt und schön, dass das eine, ja, so eine übergreifende Geschichte ist. Frage ich mal ganz zu Beginn, wie bist du denn jetzt als Leichtathlet zum Fußball gekommen oder hast du selber gekickt und hast dann irgendwann gemerkt, ach, irgendwie das andere passt besser zu mir oder wie kommt die Verbindung dazu zustande?
Letzteres. Also ich habe immer als Kind auch davon geträumt, Fußballer zu werden. Mein Opa war sehr lange der Werner Morawitz Leichtathletiktrainer hier in Wolfsburg, über 50 Jahre. Und der war immer ein bisschen traurig, dass ich so in die Fußballrichtung gegangen bin.
Ah, okay.
Ich bin in Nordsteimke aufgewachsen und habe da sehr lange bei Heling Barns auf Nordsteimke 10 Jahre so mit meinen Kumpels gespielt und den Leuten aus den Dörfern hier drumherum. Hat so bis Landesliga mal hoch gereicht, wo wir aber auch ordentlich Niederlagen einstecken mussten leider. Und ja, dann irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es so nicht mehr vorangeht beim Fußball. Viele Freunde haben dann auch aufgehört. Aber ich war immer schon relativ sprintstark und schnell. Und dann hat der Opa mich doch mal überzeugen können, so im Jahr 2019 mit 16 dann doch mal beim Sprint so einmal die Woche reinzuschauen. Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe da schnell Anschluss gefunden und mich schnell verbessert, erste Erfolge gefeiert und dann bin ich einfach dran geblieben.
Ja, genau. Klingt sehr, sehr einfach, aber der Junge, der hier gerade mit mir spricht, der läuft die 100 Meter in 10,47 Sekunden, glaube ich, ist die persönliche Bestleistung oder so, wie ich das richtig recherchiert habe. So,
genau, das stimmt.
10,47 Sekunden brauche ich für 10 Meter, ja, wenn es danach geht. Ja, deswegen, also bietet sich natürlich an die Frage, du bist schneller als Amura, gehe ich mal von aus.
Ja, ich denke auch, also Ich bin auch offen mal für ein Duell mit ihm.
Das gab's, glaube ich, mal, ne? Ich glaube, ja, Dennis Almas ist, glaube ich, mal gelaufen. Gegen Otavio. Ja. Das haben die beim Training mal gemacht, spaßeshalber. Und da saß Dennis schon in der Kabine wieder, hat schon geduscht gehabt, da war Otavio noch unterwegs und der war auch nicht langsam in dem Sinne. Und in der Kategorie bist du auch unterwegs, ja?
Ja, das stimmt. Der Dennis war in dem Jahr noch ein bisschen schneller. Das war, als er deutscher Meister geworden ist in Braunschweig. Auch noch in Braunschweig als VfL-Athlet. Natürlich perfekt.
Sehr gut, ja. Ja.
Und da ist er, glaube ich, 10.07 gerannt. Also das ist nochmal ein kleines Stück schneller als ich. Aber da war er auch schon noch ein deutlich Stück älter. Also ich bin jetzt 21, also noch U23. Und ich hoffe auch irgendwann da dann zu stehen, wo auch Dennis dann zu
dem Zeitpunkt gestanden hat. Gibt es ein Ziel? Also klar, ich meine, für einen Leichtathlet ist wahrscheinlich, wenn ich mich frage, Olympia immer ein großer Traum so ungefähr. Genau. Ist das Ding, worauf du dann, also Los Angeles, darauf schon hinarbeitest? Oder ist das eher so, wir gucken mal von Jahr zu Jahr?
Ja, man gibt es jetzt nicht öffentlich als Ziel aus, weil da schon alles top zusammenlaufen muss, dass man da in 4 Jahren vielleicht 2028 in Los Angeles stehen kann. Aber man träumt natürlich davon. Ne? Man schielt ein bisschen drauf. Und klar, für einen Leichtathleten ist Olympia das Event, da mal auf der Bahn zu stehen, dafür reißt man sich jeden Tag den Arsch auf.
Ja, das ist das ist nicht verkehrt. Also das ist schon mal eine sehr gesunde Einstellung und dann hoffen wir natürlich, dass auch dass du da deine Träume auf der Tatanbahn da verwirklichen kannst. Und wir drücken natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Klingt ein bisschen das Schlusswort jetzt gerade, soll es gar nicht sein. Jetzt geht es quasi erst richtig los, weil wir natürlich auch über den VfL, also über den Profifußball natürlich einmal sprechen müssen. Aber ich glaube, das ist auch für die Wölfe-Radio-Hörer hier mal sehr interessant, dich als Gast zu hören und mit dabei zu haben. Also nochmal ein bisschen disziplinfremd und trotzdem mit dem grün-weißen Herzen dabei, sagen wir mal ganz ehrlich. Genau. Ja? Gut, da ist natürlich jetzt die Frage ganz allgemein, glaube jetzt nach dem Spiel gegen Union, bist du denn, frage ich mal ganz neutral, bist du denn zufrieden nach Hause gegangen nach diesem Spiel? Oder hast du gedacht, boah, was war das für ein Kick?
Ja, am Ende war es ein schön dreckiges 1-0. So ein richtig unschöner Arbeitssieg. Aber ich denke, das muss auch mal sein. Klar, als Fan wünscht man sich immer so das große Spektakel. Da ist ein 4-3 natürlich schöner als so ein 1-0. Aber ich denke, man muss auch sehen, dass Union der Gegner war. Und gegen Union war es, seit die eigentlich aufgestiegen sind, so die letzten Jahre immer
Kackspiele.
Kampfspiele, die nicht schön mit anzusehen waren. Also so ein bisschen erwartbar war das Ergebnis. Aber am Ende habe ich mir gedacht, es ist halt auch einfach wichtig, mal endlich den ersten Heimspielsieg da zu Buche zu stehen, zu haben. Und ich denke, die Formkurve, zumindest punktetechnisch, die zeigt klar nach oben. Ich glaube jetzt 11. Platz, 2 Punkte Rückstand auf den 7. Europa League. Das sieht schon wieder besser aus als noch vor der Länderspielpause, denke ich.
Was, auch das relativ neutral gefragt, was hat dir denn gegen Union besonders gut gefallen? Oder vielleicht auch wer? Und was überhaupt nicht? Oder wo siehst du noch da entsprechend deutlich Luft?
Ja, klar, die erste Halbzeit, die war schon hart mit anzusehen. Union hat nichts fürs Spiel gemacht. Wir hatten den Ball, damit aber wenig Ideen, ziemlich langsam gespielt. Konnten uns dann aber so ein bisschen nach der zweiten Halbzeit steuern, haben dann, glaube ich, auch verdient das 1-0 gemacht. So richtig bei dem Spiel herausheben konnte ich jetzt kein. Vince Vorlage im Vorfeld vom 1-0 war unglaublich schön mit anzusehen. So ein kleines Highlight in dem sonst doch highlightlosen Spiel. Ich glaube, uns fehlt uns da so ein Spieler, der irgendwie so den entscheidenden Pass spielen kann, der richtig spielschlau ist. So ein Diego, so ein Kevin De Bruyne fällt mir da ein.
Wäre ja, Lovro Meier, aber der ist ja leider verletzt.
Ja,
Lovro fällt jetzt Meier bis Jahresende auch aus. Also das ist ja jetzt leider auch
hatte
so.
Hatte ich immer die Hoffnung. Ich glaube, in dem steckt auch ordentlich Potenzial. Der ist nur noch nicht angekommen. Und wenn er dann mal ein, zwei gute Spiele gemacht hat, hat ihn immer so eine kleine Verletzung oder größere Verletzung aus dem Tritt gebracht. deswegen hoffe ich, dass der nach dem Winter fit bleibt, mal sich zurückarbeiten kann und so ein bisschen in den Flow spielen kann, weil ich denke, dann wird es auch wieder spielerisch ansehnlicher.
Ja, auch wenn, wie gesagt, es ist eigentlich jetzt müßig, drüber zu reden, wie, ob er uns jetzt hier weiterhelfen kann, er fällt nun mal aus in dem Sinne, aber glaubst du wirklich, dass er auch der Spieler ist, der in dem System von Ralf Hasenhüttl diese Rolle einnehmen kann, die du jetzt auch gerade beschreibst, weil das ist natürlich ein jemand, der viel unterwegs ist, aber nicht besonders schnell. Das heißt, das Anlaufen, wo er Hasenhüttl darauf Wert legt, ist natürlich etwas, was jetzt nicht zwingend das Spiel von Lovro Mayer ist. Dass er Spieler in Szene setzen kann und auch so einen Pass spielen kann, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber es ist genau das, was dann auch in dieses System oder in unser Spiel passt in dem Zusammenhang, oder braucht es da eigentlich eher noch was anderes?
Ja, ich glaube, Hasenhüttls System kommt ihm jetzt nicht so ganz entgegen. Ich glaube, er ist mehr so ein Typ, der gerne Ballbesitzfußball hat und da auf der Zehnerposition seine Freiheiten kriegt, wo er jetzt auch nicht unbedingt das Tempo braucht, wenn man da tief in der gegnerischen Hälfte steht. Aber wenn wir so dieses hohe Pressing mit Anlaufen spielen, dann denke ich schon, dass das für ihn schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, schnelles Umschalten und dann mit Tempo den Gegenstoß suchen. Ich glaube, da ist er nicht ganz so der Typ für. Da muss man vielleicht noch mal schauen, wie sich das in Zukunft dann entwickelt und ob man da vielleicht noch mal tätig wird.
Mhm. Gut, und was gar nicht? Was hat gar nicht gefallen? Also wirklich richtig gar nicht gegen Union?
Ja gut, es war das erwartbare Spiel, ne? Also klar, dann kommen da so Dinger, wo Koulirakis plötzlich den Ball Bayerns ausspielt, unbedrängt, obwohl ich sonst von dem Transfer eigentlich sehr überzeugt bin. Ja gut, aber sonst, also es hätte auch anders laufen können. In der letzten Zeit haben wir so eine Spiele auch gern oder auch in der letzten Saison so enge Spiele außer Hand gegeben. Und ich denke, man muss positiv anrechnen, dass die Mannschaft sich da nach der Pause zusammengerafft hat und dann auch mal so einen 1-0 Arbeitssieg oder dreckigen Sieg nach Hause gebracht hat.
Also ich sag mal, was ich positiv fand. Und das ist insbesondere die Personalie Mensah Dardai. Ja, also jemand,
ja,
der, also der mit 18 Jahren da wirklich auch spielt wie so ein alter Hase. Also das ist jetzt, meine, gerade auf der Position, da gibt es ja mit Arnold, mit Dardai, mit Gerhard, mit Özcan, mit Swanberg, wenn er fit ist, das sind ja alles Spieler, die auf dieser Position spielen können. Und es spielt jetzt momentan der 18-Jährige, so ungefähr. Und der tut das in einer schön unaufgeregten Art. Und wie man ja bei der Torvorbereitung gesehen hat, aber auch beim Torerfolg gegen Heidenheim, dass er da auch durchaus offiziell diese Akzente bereit ist zu setzen, ja, so nach dem Motto. Also man hat nicht das Gefühl, dass da jemand ist auf dem Platz, der da nicht weiß, was er machen soll in dem Sinne. Und das zeigt sich jetzt wiederholt. Ähnlich würde ich auch mal so jemanden wie Kilian Fischer hervorheben, was jetzt ja auch nicht selbstverständlich ist, dass der sich da auf der rechten Seite durchgesetzt hat. Was ich aber immer noch schwierig finde, in Anführungsstrichen, das ist jetzt aber eher so eine grundsätzliche Diskussion, hat sich dann nur beim gegen Union auch nochmal wieder gezeigt in der Aufstellung. Jetzt, dass auch Lukas Metscher wieder zurück ist, hast du natürlich auf der Bank, ja, mit Behrens, mit Wind und mit Metscher hast du drei Mittelstürmer, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil worauf Ralf Hasenhüttl setzt, nämlich mit, ich sag mal jetzt so Amura, Wimmer, Tomasch, das sind ja Spieler, die absolut über Geschwindigkeit und Dynamik da letztendlich kommen, zumindest was die Startelf in den meisten Fällen angeht. Ich finde, da ist so eine Unwucht drin. Wie siehst denn du das?
Ja, erstmal zum Thema Bençe Dardai, also der hat mich jetzt gegen Union schon gar nicht mehr überrascht, weil er, ich glaube, das erste Mal Startelf-Debüt im Pokal gegen Dortmund hatte, wo er für mich zusammen mit Koulirakis überragend gespielt hat und auch dann gegen Heidenheim daran angeknüpft hat. Also für mich war das schon gar keine Überraschung mehr. Überraschend ist eher, dass er diese Konstanz jetzt schon gleich zu Beginn zeigt und diese Leistung abruft. Und Fischer sehe ich genauso. Also der macht sich echt, da merkt man, dass der ehrgeizig ist, der kämpft auf dem Platz und zeigt, dass er dann doch jetzt auch verdient, da sich diesen Stammplatz erkämpft hat. Und klar, da drei Mittelstürmer zu haben, die vielleicht auch das Ego haben oder auch unbedingt auf dem Platz stehen wollt, kann natürlich langfristig auch zu Unruhe vielleicht sorgen, wenn die dauerhaft auf der Bank sitzen. Für mich ist ja eigentlich Lukas Metscher klarer Stammplatzkandidat eigentlich, auch wenn er nicht unbedingt zum Spiel von Hasenhüttl passt, dieses schnelle Umschaltspiel. Und Wind auf der Bank zu setzen, der letztes Jahr der beste Torschütze war, ist natürlich auch vielleicht für viele Fans unverständlich, die jetzt nicht jeden Tag Fußball schauen und jedes Heimspiel im Stadion sitzen oder stehen. Aber gut, im Moment gibt Hasenhüttl der Erfolg recht, auch wenn es jetzt gegen die etwas kleineren Gegner wie Heidenheim und Union waren. Ich bin mal gespannt, wie das dann, wenn wieder größere Kaliber sind, ob das weiter anhält, die Taktik, oder ob das wieder kippen kann. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt vielleicht auch mal wichtig, nach dem Verletzungspech so eine Startelf zu finden, die wirklich mal 2-3 Spiele in Folge feststeht und sich einspielen kann, um in diesen besagten, so schönen Flow immer zu kommen.
Ja, wobei Kilian Fischer natürlich davon auch insbesondere profitiert, dass Riedle Baku eine Position vorgerückt ist auf der rechten Seite. Ja, eigentlich in der Vergangenheit auch immer ein Kandidat für den rechten Außenverteidiger gewesen ist. Wobei, Klammer auf, ich habe das ja schon öfter auch gesagt hier im Wölferadio, seine beste Zeit im VfL-Trikot hatte Riedle Baku, als hinten Kevin Mbabu gespielt hat in der Champions-League-Saison mit Oliver Glasner. Ja. Also hat man schon gesehen, dass der eigentlich offensiv da besser unterwegs ist, wenn er noch eine Absicherung hat. Und vielleicht entwickelt sich das ja schon wieder so ein bisschen in die Richtung. Riedle ja durchaus auch, wie die gesamte Mannschaft, da mit Licht und Schatten in dieser Saison. Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Zahlen. Also VfL mit 83% Passquote, was natürlich ja insbesondere auch dem Quergeschiebe zugute kommt oder zu begründen ist, weil er natürlich dann entsprechend wenig in die Tiefe ging gegen Union, weil die haben da drei Busse geparkt gehabt, so habe ich das Gefühl gehabt. Und ja, am Ende, und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen, irritiert. Wir haben eine Flankenquote von 0% über das gesamte Spiel. Das heißt, es ist aus dem gesamten Spiel nicht eine Flanke angekommen. Ja, das heißt, wenn du so einen Gegner bespielen willst, versuchst hinter die Kette zu kommen, musst natürlich über außen kommen und dann in der Mitte, das spricht halt so dafür, dass du da gar keinen Mittelstürmer drin hast. Also willst jetzt, also Amura eine mega Sprungkraft, aber den spielst du natürlich nicht auf Kopfhöhe an oder auf 1,90 Höhe in Anführungsstrichen. Ja. Aber dass da gar keine Flanke sozusagen angekommen ist, ja, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Am Ende hat man auch gesehen, Union doppelt so viel faul gespielt wie der VfL Wolfsburg und so weiter. Also das ist schon immens gewesen. Und das war jetzt ein Spiel, du hast es gerade angesprochen, nicht gerade zum Zungenschnalzen. Der Kollege vom Kicker hat da aber offensichtlich immer noch Gefallen dran gefunden. Ich glaube, der hat da irgendwie eine Spielnote gegeben von 4,0. Ja, also ansehnlich war es ja nicht.
So bestanden.
Ansehnlich war es nicht, würde ich sagen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ja, mit der Flankenthematik gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da weiß ich nicht, das verfolgt uns auch schon so seit letzter Saison, dass die Flanken wirklich schwach kommen. Bei Ecken, bei Standards geht das, wenn Maxi Arnold die Ecken tritt. Aber so von den Flügeln rein aus dem Spiel raus geht da echt wenig. Die kommen oft nicht an Mann, auch wenn dann mal ein Kevin Behrens eingewechselt wurde oder ein Wind, die dann tendenziell kopfballstärker sein sollten. Auch Lukas Metscher ist nicht ungefährlich bei Kopfbällen, was ich so in Erinnerung habe vor der Verletzungspause. Gut, wenn wir jetzt da Amura vorne drin haben und einen Wimmer, die jetzt nicht unbedingt als Kopfballmonster bekannt sind, stellt sich halt auch die Frage, wie sinnvoll es dann ist, wenn da bei Union natürlich die großen Kanten drinstehen, die alles rausköpfen. Ja, genau. Und dann
Generell, also von der Aufstellung her, du hast ja eine Aufstellung gewählt, wo du auf Tempo und Geschwindigkeit gesetzt hast. Das heißt, es sind Spieler, die insbesondere auch die Tiefe brauchen und lieben, die da letztendlich auch spielen und auch mitunter durchaus am 1 gegen 1 stark sind. So, jetzt ist es aber so, ja, dass Union diese Räume gar nicht angeboten hat. Das heißt, du hast diese Tiefe überhaupt nicht ins Spiel bekommen letztendlich. Und da habe ich mich dann schon gefragt, insbesondere wenn man dann drei Leute auf der Bank hat, die auch durch durchaus in der Lage sind, mal einen Ball festzumachen und so, oder auch dann sich vielleicht auch bei Standardsituationen mal durchzusetzen. Also ich habe den Ansatz nicht so ganz verstanden, weil dass das C werden würde, war ja irgendwie von vornherein klar. So, aber ja. Warum wählt man dann so eine Aufstellung in die Richtung, wo es eher auf Geschwindigkeit ankommt oder auf Räume, die du da dir entsprechend kreieren musst, wenn eigentlich von vornherein feststeht, dass das wahrscheinlich nicht so gut gelingen wird? Was hast du dann für eine Theorie?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß am Ende wahrscheinlich nur der gute Hasenhüttl selbst. Am Ende gibt ihm der Sieg dann recht. Ist die Frage halt, wenn man einen Lukas Metscher oder einen Wind von vornherein reingestellt hätte, in Kombination mit Mamura, ob man dann das Spiel vielleicht schon früher entscheiden hätte können. Das weiß man nicht. Vielleicht werden wir schlauer in der Rückrunde, wenn wir an der alten Försterei spielen. Vielleicht steht da Lukas Metscher von vorne.
Ja, da ziehst du jetzt aber elegant aus der Affäre.
Mach dann drei Dinger vor der Pause. Und
ja. Gut, dann hast du gerade schon einen Namen gesagt und versuch's nochmal von der anderen Seite. Hast einen Namen gerade schon gesagt, der nach dem Spiel nochmal für Aufsehen gesorgt hat, nämlich mit einer Aussage Richtung Presse und Richtung Öffentlichkeit und vor allen Dingen Richtung VfL Wolfsburg-Fans. Und das war unser Kapitän Maximilian Arnold. Und da muss man immer sehr genau hinhören, wenn der was sagt, vor allen Dingen, wenn es dann auch in sehr kritischen Bereich reingeht. Der hat die Erwartungshaltung, möchte ich es mal sagen, jetzt kritisiert, dass man offensichtlich nicht einverstanden war mit der Spielführung des VfL, mit dieser 10 insbesondere Spielweise nach vorne, und hat da kritisiert, dass da Pfiffe gekommen sind, und ich glaube, ich will jetzt nicht falsch zitieren, aber nach dem Motto, wer was anderes erwartet vom VfL, der soll irgendwie nach München oder nach Leverkusen gehen, so ungefähr. Auch da erstmal ganz neutral gefragt, wie hast du diese Aussage empfunden und wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also erstmal Maxis Wort hat immer bei uns in Wolfsburg mittlerweile viel Gewicht und sorgt dann auch schnell für Aufsehen. Und man kennt Arnold auch dafür, dass er halt oft auch mal schnell mal drastische Worte findet. Aber ich denke, Arnold hat da schon im Großen und Ganzen schon recht, dass da einige bei uns im Stall ein bisschen mehr Feingefühl und Demut, hat er, glaube ich, gesagt, zeigen sollen. Weil wir müssen halt auch einfach sehen, wo wir letztes Jahr ja herkommen. Klar, die Anforderungen wurden hochgestellt von Christiansen, der da so den Europapokal ausruft.
Was letztes Jahr übrigens auch schon, also es ist jetzt kein Phänomen diese Saison, wollte ich nur sagen.
Ja, da war es noch Schäfer dann, aber dass er das ausgerufen hat, finde ich auch gut, dass es ehrgeizig ist, und es geht ja auch in die richtige Richtung. Bei dem Saisonstart hat man halt Pech gehabt, dass man da gleich die großen Brocken hatte, gegen die man gar nicht so schlecht performt hat, weil die uns auch entgegen kamen durch dieses schnelle Umschalten, wo wir nicht selber das Spiel machen mussten. Und ich denke, jetzt gegen die vermeintlich kleineren und ekligeren Gegner fällt uns halt schwer, das Spiel selber zu machen. Aber ich denke, das wird mit der Zeit auch besser werden.
Das ist jetzt ganz interessant, was du sagst. Du sagst die gegen die Großen, ja, hat es nicht geklappt, weil da warst du nicht gut genug, in Anführungsstrichen. Und gegen die Kleinen läuft es nicht, weil da sind wir nicht in der Lage, die vernünftig zu bespielen. Das heißt ja unterm Strich, du gewinnst gegen keinen oder tust dich gegen alle schwer, sozusagen.
Ja, also im Moment ist es ja so, wir tun uns gegen die Kleinen schwer, gewinnen dann so knapp und dreckig gegen die großen Teams. Ich weiß, Stuttgart, Bayern, Leverkusen hatten wir total Spektakel. Also jeder neutrale Zuschauer hätte wahrscheinlich auch mal den doppelten Preis gezahlt, um dieses Spiel live zu sehen. Aber da haben wir halt keine Punkte geholt. Also muss man dann ja als VfL-Fan am Ende das Fazit ziehen, dass man dann lieber diesen Kampf- und Arbeitssieg dann annimmt und die 3 Punkte mitnimmt, anstatt man wieder ein Spiel rauf und runter sieht, wo die Abwehr löchrig ist und das Mittelfeld schnell überbrückt wird, und dann verlieren wir das Ding am Ende 4-3. Das führt ja am Ende dann auch nicht nach Europa.
Das stimmt. Aber ich höre so raus, also du hast dich jetzt nicht angegriffen gefühlt von Maximilian Arnold mit seiner Aussage in dem Zusammenhang, was die Kritik an, so wurde es ja auch interpretiert, an die eigenen Fans angeht. Oder siehst du das?
Ja, also ich glaube, man muss anders. Da dann auch immer ein bisschen herausziehen, wer die Pfiffe da macht. Also ich stand in der Nordkurve Da war ziemlich viel Alarm immer. Ich denke, die Nordkurve sollte man auch mal positiv erwähnen, da die sich in den letzten Jahren doch stetig verbessert hat und immer für gute Stimmung sorgt, vor allem im Pokal war das sehr mitreißend. Und ich denke, wir haben in Wolfsburg zum einen halt durch die wirtschaftliche Lage auch diese Grundstimmung, die ein bisschen schlecht ist. Also die Lage ist ein bisschen angespannt. Und ich denke, die Leute sind dann einfach schneller gereizt, wenn für das knapper werdende Geld halt scheinbar, oder es war ja am Samstag so, bisschen unattraktiver und langweiliger Fußball gespielt wird. Und ja.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, es ist ja noch kein Geld knapper geworden. Also es ist, ja noch, nichts, ist ja noch nichts passiert. Ja. Ist die Angst davor im Zweifel? Also ein bisschen.
Die Angst ist trotzdem da, ja. Also so. Diese Grundstimmung, ja, klar.
Ja, also was die Grundstimmung der Gereiztheit angeht, das merkt man ja auch insgesamt, wenn man durch die Stadt geht, Verunsicherung ist da durchaus insgesamt zu spüren. Am Geld würde ich es jetzt, das wollte ich eigentlich nur sagen, eigentlich da jetzt erstmal nicht festmachen wollen, ja, weil da ja, wie gesagt, das mehr oder weniger auch gar nichts passiert ist. Was mir jetzt aber auch noch, ich sag mal, jetzt aufgefallen ist. Ich glaube, das ist jetzt so meine Interpretation der Geschichte, ich glaube, wir reden hier von zwei verschiedenen Dingen. Also Maximilian Arnold hat natürlich vollkommen recht, dass es an einem so zähen Spiel, wie es vorher quasi ja feststand, wenn Union irgendwo auftaucht, dann gewinnst du da keinen Schönheitspreis und kannst froh sein, wenn es so läuft, wie es gelaufen ist, dass du da mit dem 1-0 vom Platz gehst, so ungefähr. Dass da Pfiffe kontraproduktiv sind und am Ende auch der Mannschaft nicht helfen, das ist vollkommen klar. Ich glaube, das ist vollkommen richtig. Das ist die Sichtweise, die Maximilian Arnold bezogen auf dieses Spiel vollkommen richtig aus meiner Sicht nochmal artikuliert hat. Hilft uns nicht weiter und ich glaube auch deine Einordnung, dass das nicht zwingend aus dem Stimmungszentrum kommt, nämlich der Nordkurve, sondern auch durchaus drumherum. So eine Differenzierung täte dann halt auch in dem Fall auch nochmal gut, auch von den Verantwortlichen. Denn wir kommen ja aus einer Zuschauerdiskussion. Wir kommen ja aus einer Zuschauerdiskussion, die Ralf Hasenhüttl aus meiner Sicht hat das damals auch gesagt, so ein bisschen unnötig aufgemacht hat mit dieser Friedhofsäußerung. So. Weil wir haben ja auch gesehen, es ist eigentlich eine ungerechte Bewertung, weil wenn man das Spiel insbesondere gegen Dortmund gesehen hat im Pokal, wo da ja die Hütte gebrannt hat, in Anführungsstrichen. Also Wolfsburg und auch die Wolfsburger Fans wollen sich anzünden lassen, so nach dem Motto. Sie brauchen aber den Anzünder. Und diesen Anzünder, und da bin ich dann ein bisschen anderer Meinung, auch als Maximilian Arnold, beziehungsweise ich möchte das nochmal anders einordnen. Das ist keine singuläre Betrachtung des Spiels gegen Union, sondern man muss gucken, was wir, ich will nicht jetzt sagen, die letzten Jahre teilweise erduldet haben. Ja, also muss man mal ganz klar so sagen. Also es war ja wirklich in den seltensten Fällen überhaupt Fußball, der das Prädikat in irgendeiner Form ansehnlich verdient hatte. So. Und dass dann irgendwann mal, ja, dass das natürlich dann auch eine jetzige Mannschaft, ein jetziger Kader, ein jetziger Trainer, aufgrund dessen, was da an Hypothek, möchte ich jetzt mal sagen, die letzten Jahre aufgebaut wurde, dass das irgendwann nicht einfach mit, jawohl, wir kommen dahin, Ringelpiez mit anfassen, freuen uns, wenn er die Mannschaft einigermaßen bemüht, versucht, gegen den Ball zu treten und am Ende mit Ach und Krach gewinnst du da irgendwie gegen Union, während du vorher noch kein Heimspiel gewonnen hast. Das hat ja eine Geschichte, warum das letztendlich so ist. Und das darf man, glaube ich, auch von verantwortlicher Seite beim VfL Wolfsburg nicht unterschätzen und vor allen Dingen, und das muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, hört auf, dieses scheiß Fan-Thema zu thematisieren. Hört auf, dass du das spielt vernünftig Fußball, dann kommt das alles aus meiner Sicht von alleine. Weil wir haben die Situation, und da merke ich schon, wie ich mich wieder so ein bisschen in Rage rede, dass alle in dieser Situation auf uns gucken, wenn die Mannschaft, der Trainer oder die Verantwortlichen gegen die Fans schießen. Das greift jedes Medium ganz locker auf, ja, und sagt am Ende, die schießen gegen eigene Fans und Wolfsburg ist doof und so weiter. Wir hauen uns damit selber die Knie weg oder die Beine weg, was das angeht. Deswegen haltet die Klappe und spielt Fußball und kümmert euch um das ganze Gedöns drumherum nicht, weil das wird stimmen oder wird sofort stimmen, glaube ich, und das hat man gegen Dortmund gesehen, wenn die Mannschaft entsprechend verperformt. Und wir müssen da endlich mal jetzt Ruhe reinkriegen in diese ganze Nummer, dass wir diese Fan-Thematik, auch übrigens von der anderen Seite, jetzt haben wir ja die Kevin Behrens-Geschichte und und so weiter gehabt. Mhm. Da muss jetzt endlich mal Ruhe an diese Sache und Geschlossenheit her und nicht so ein Gedöns, was wir die letzten Monate haben, wo wir uns immer und immer wieder mit uns selber beschäftigt haben und am Ende vielleicht der Mannschaft sogar noch ein Alibi geben, nach dem Motto, ja, die Stimmung hat er, oder der Trainer hat es ja gemacht, ja, sagt dem Motto, die Stimmung war nicht gut, also ist ja klar, dass wir da auch nicht richtig gut performen konnten. Umgekehrt ist richtig und das erwarte ich auch ein Stück weit, dass sich jetzt da alle mal wieder am Riemen reißen und da jetzt den Weg fortsetzen, weil die Tendenz, ne, um den großen deutschen Philosophen Uli Hoeneß mal zu zitieren, ja, the trend is your friend, so schlecht sieht es ja gar nicht aus in dem Zusammenhang.
Ja.
So, und wenn wir jetzt dann noch zusammen das übereinander bringen, dass das auch noch, was wir da zusammenspielen, am Ende nicht nur erfolgreich ist, sondern auch noch einigermaßen ansehnlich, dass das ein Prozess ist, das hat ja Maximilian Arnold auch gesagt, das ist vollkommen klar. Aber am Ende müssen wir auch darauf achten, dass wir da nicht eine Unwucht reinbekommen oder ein Gefälle, wo wir sagen, also, oder wo dann gesagt wird, wir haben da jetzt so einen Graben oder so ein Gap. Eigentlich muss jedem klar sein, deswegen die eine Seite, die andere Seite, haltet die Klappe in Anführungsstrichen und seht zu, dass wir eine Gemeinsamkeit hinbekommen. Und solche Äußerungen gießen dann natürlich dann immer noch mal Öl ins Feuer, was das angeht. Wie siehst du das? Jetzt habe ich wieder einen kleinen Monolog gehalten, aber so.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, wir müssen viel mehr uns jetzt wieder auf das Hier und Jetzt konzentrieren und auch in die Zukunft positiv voranschauen und so ein bisschen die Vergangenheit hinter uns lassen. Die können wir eh nicht mehr beeinflussen. Und ich bin da ganz deiner Meinung, dass die ab und zu schlechten Leistungen nicht an den Fans liegen. Ich glaube, da haben wir auch schon schlechtere Zeiten in Wolfsburg erlebt. Also ich empfinde die Stimmung eigentlich als ziemlich positiv diese Saison. Ich war auswärts in Kiel, wo wir den Auswärtsblock voll gemacht haben. Ich war auswärts in Leverkusen auf dem Sonntag mit 800 Leuten, wo 90 Minuten wirklich stark angefeuert wurde. Und auch auf St. Pauli war der Block voll. Also auswärts ist das schon wieder sehr ansehnlich und auch heim. Du hast das Pokalspiel in Dortmund erwähnt. Also von nichts kommt halt nichts. Also der Funke muss auch ein bisschen von der Mannschaft auf die Fans, auf das gesamte Stadion überspringen. Klar, die Nordkurve, die ist, wenn es nicht allzu schlecht läuft und die Stimmung ganz kippt, ist die eigentlich immer, kann man sich auf sie verlassen. Aber es geht halt darum, auch die Sitzplätze und bis hin zur Welt die Kurve mitzunehmen. Und das schaffst du halt nur, wenn du Emotionen auf dem Platz zeigst, wenn du das Publikum mitnimmst, wenn du das Herz auf dem Platz lässt. Und ich denke, wenn das die Mannschaft wie in der Verlängerung beim Pokal weiter so zeigt, dann reden wir in ein paar Wochen gar nicht mehr über schlechte Stimmung.
Genau.
Ich glaube, Friedhof war bisschen schlecht gewählt, wenn man aus der Premier League kommt, wo die Stimmung ja jetzt auch nicht durch Fangesänge und so populär ist.
Genau, also wie gesagt, mir geht es ja auch im Wesentlichen darum, dass wir nicht noch, also von unserer Seite, so eine Diskussion insbesondere öffentlich befeuern, ja, die unnötig ist wie ein Kropf, weil wir immer darauf in Anführungsstrichen reduziert werden und diese positiven Aspekte, die es ja gibt, du hast die Auswärtsspiele angesprochen unter anderem, wo ja auch, das muss man, gehört ja auch zur Wahrheit, dann tatsächlich auch vom Trainer gelobt worden ist, in Anführungsstrichen, oder auch so. Deswegen, aber dass wir da überhaupt drüber diskutieren, das nervt mich halt. Also das brauchen wir nicht in dieser Situation, weil am Ende gewinnt immer die negative Sichtweise darüber. Und was auch zur Wahrheit gehört, es ist ja nicht so, dass die Fans des VfL Wolfsburg in der Nordkurve Plakate ausgerollt hätten, wo drin steht, wir wollen nach Europa. Das ist ja ein Ziel, was jetzt über Jahre der VfL Wolfsburg oder die Mannschaft selber ausgegeben hat oder die sportlich Verantwortlichen. Dann muss man sich da auch ein Stück weit dran messen lassen, weil sonst wirst du ja unglaubwürdig. Wenn du immer sagst, ich will irgendwie da oben mitspielen und was dann auf den Platz kommt, ist sowohl zum Angucken als auch vom Ergebnis her eher so Mittelmaß. Tatsächlich, oder wenn du Glück hast, steigst du nicht ab, ja, in Anführungsstrichen. Die Situation haben wir auch ein paar Mal gehabt. Ja, dann ist das natürlich etwas, was auf dieses Konto einzahlt, in Anführungsstrichen, wo man dann irgendwann nicht mehr bereit ist, sich so ein Spiel wie gegen Union klaglos anzugucken, in Anführungsstrichen. Für sich betrachtet ist das natürlich richtig, dass da Pfiffe nichts bringen, aber zusammengerechnet ist das schon nachvollziehbar, dass sowas passiert. Und wenn man auch drauf guckt, ich meine, ich halte da nicht so viel von, wir haben grundsätzlich, aber einfach mal um eine Zahl dann auch zu nennen, ich meine, wir haben Kaderwert bei Transfermarkt von 215 Millionen ausgerechnet, Anführungsstrichen. Das ist Platz 7 in der Liga. So, das heißt, umgekehrt, ja, da muss auch dann am Ende zumindest gegen die Mannschaften, ich erwarte ja gar nicht, dass die dass wir mit Hurra-Fußball in die Europa League oder in die Champions League gar einziehen. Das erwarte ich gar nicht. Also ich gehe gar nicht hin. Von Seiten des, wie es der Verein macht und sagt, also natürlich, normalerweise muss da ein Gegenwert irgendwie passieren, aber ich bin ja schon froh, wenn wir da einigermaßen vernünftig unterwegs sind. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass wir gegen die Augsburgs, Bremens dieser Welt, ja, gegen St. Pauli, ja, und gegen Kiel und gegen Heidenheim haben wir gewonnen und gegen Bochum, ja. So, aber dass das, ich sag mal, eine Spur souveräner passiert, ja, und nicht so mit, oh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, dass wir gegen die auch noch gewonnen haben, so ungefähr, oder einen Punkt geholt haben. Das sind natürlich alles Sachen, die da insgesamt darauf einzahlen, auf den Blick, auf die Mannschaft, was die Mannschaft und was der Verein da gerade machen, ja. So. Und da muss, also, da muss ein gewisses Preis-Leistungsverhältnis auch okay sein, ja, wenn man das mal auch unter diesem Blickwinkel betrachtet.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen.
Ja, das ist schön. Das gefällt mir immer gut, wenn Gäste das tun im Wölferadio und mir da zustimmen. Wir werden mal gucken, wir werden das natürlich genau beobachten. Wollen jetzt zum Ende hin nochmal auch drauf kommen, wollte ich Tobias dich einmal fragen. Ausblick. Trend is your friend, habe ich jetzt mal so ein bisschen salopp dahin gesagt. Haben wir durchaus auch eine kleine, Anführungsstrich, eine kleine Serie da jetzt gestartet. Jetzt spielt sie gegen Leipzig, dann kommt Hoffenheim im Pokal und dann, glaube ich, Freiburg. Freiburg, gegen wen spielen wir dann? Habe ich jetzt vergessen, müssen wir mal im Plan gucken, egal.
Mainz,
ja, genau, das könnte Mainz gewesen sein, ja. richtig. Das sind jetzt Spiele, würdest du da von einem Knackepunkt in der Saison jetzt auch schon reden, wie du die nächsten drei Spiele da performst, dass du genau weißt, okay, da geht jetzt die Reise entweder nach oben oder nach unten? Oder ist das noch zu früh?
Nee, das gibt schon eine klare Tendenz ab, wo es dann nach der Winterpause, nach der Halbserie dann auch weitergehen wird. Ne? Also ich denke, nach der Hinrunde oder zur Winterpause wird dann ein Zwischenfazit gezogen, was man jetzt noch nicht als klar positiv oder klar negativ werten kann. Das wird, denke ich, abhängig von den restlichen Spielen jetzt sein vor Weihnachten. Und ich denke, da muss weiter angeknüpft werden und der Trend muss halt bestätigt werden. Klar, Red Bull Leipzig ist jetzt am Wochenende auswärts eine harte Nummer, auch wenn ich sagen muss, dass ich da schon eine Chance jetzt zu punkten, da die jetzt auch Verletzungspech haben, Dreifachbelastung in der Champions League kriegen die Woche für Woche eins auf die Füße. Also ich denke, da ist zumindest ein Punkt mal drin. Von mehr wage ich da nur zu träumen. Und dann zu Hause gegen Mainz bin ich der Meinung, musste die drei Punkte holen.
Und ja, so ein Pflichtsieg, ne? Sehe ich auch. Ja.
Pokal Hoffenheim ist vorher, glaube ich.
Ja.
Da muss man jetzt schauen. Ne? Die sind die werden beflügelt sein. Die haben einen guten Trainer aus Sturm Graz geholt, haben gegen Leipzig ein überragendes Spiel gemacht. Aber das ist ein Heimspiel im Pokal. Heimvorteil. Wir haben Dortmund geschlagen. Ich denke, wir sind da trotzdem auch aufgrund der Tabellenposition in einer Favoritenrolle und sollten das dann doch nach Hause bringen, damit nicht die einzige Titelchance, sage ich mal,
vorm nächsten
Jahr weg ist.
Ich habe das leider so befürchtet, nachdem die Diskussion bei Hoffenheim und die Auslosung dann erfolgt war, habe ich mir so gedacht, die werden doch bis dahin, wechseln die doch bestimmt den Trainer. Und dann hast du da so einen Effekt und dann, ne, wer weiß, und es ist Dezember und dann wird das so eine zähe Nummer da im Nieselregen da bei um die 0 Grad. Das sind, da kommen so ganz fiese Cottbus-Vibes hoch.
Ja, dann ist das Stadion halb voll.
Genau, Stadion dann am Mittwochabend. Ja. Hör auf. Komm, wir wollen nicht negativ hier den Teufel schon wieder an die Wand malen. Vielleicht wird's ja gut in dem Zusammenhang und werden das natürlich dann auch hier beobachten. Eine Sache noch, weil es so ein bisschen übergeordnet ist. Da gab ja am Wochenende auch wieder eine mediale Diskussion angestoßen, unter anderem ja durchaus, was da im Doppelpass erzählt worden ist. Da war ja mein ganz spezieller Freund, der rote Basti aus Frankfurt, mal wieder zu Gast. der sich ja seit Jahren nicht nur abfällig, sondern ja eigentlich eklig diskriminierend, möchte ich mal sagen, gegenüber dem VfL Wolfsburg regelmäßig äußert und ja von den Medien auch immer schön das Forum geboten bekommt, was ich irgendwie ein Unding finde, wenn das so ohne unausgeglichen oder unausgewogen in der Anführungsstrich einfach mal rübergepustet wird. Er würde dann gerne mal, er würde ja als Vorschlag für VW zur Einsparung würde er den VfL Wolfsburg abwickeln. Du als Fan, wenn du solche Sätze hörst, was macht denn das mit dir?
Ja, das trifft mich. Ne? Also zu der Region, zu Wolfsburg gehört der VfL und gehört auch VW. Das ist eine sehr gute Symbiose, sage ich mal. Und wenn da eins wegfällt, also man muss auch sagen, neben VW ist auch der VfL Wolfsburg ein Riesenarbeitgeber hier in der Region und bietet sehr vielen Menschen sportlich das Zuhause und auch nimmt den Stress vom Alltag ab. Und ich denke, das ist immer aus Frankfurter Perspektive als großer Traditionsverein immer leicht gesagt und einfach über die Lippen gebracht, aber die verstehen gar nicht, was hier in der Region daran hängt und dass da auch viele Herzen für den Verein schlagen. Ich sehe das schwierig an, gerade dass das von Eintracht Frankfurt kommt, die auch nach außen dann immer doch andere Werte symbolisieren. Sich für Minderheiten einsetzen, sage ich mal. Und wir sind ja auch so eine kleine Fußballminderheit in der Bundesliga. Ein bisschen, uns stehen alle eher kritisch gegenüber. Und ich denke, da sollte Frankfurt, ja, das ist fast schon großkotzig, würde ich sagen, nicht so urteilen, ohne da näher nachzuforschen. Finde ich schwierig.
Ja, also definitiv haben wir auch das öfter schon mal diskutiert. Also wie gesagt, neben der Tatsache, dass er da immer noch das Forum geboten wird. Also da können ja vermeintliche Bauchgefühlwahrheiten, die dann auch immer schön noch ein paar Klaköre auf Social Media dann nach sich ziehen, da gibt es einen billigen Applaus, wenn da einer solche Sätze absondert, dass das medial unwidersprochen bleibt auf der einen Seite. Aber diese komplette Ahnungslosigkeit, die da hinterhängt, also wirklich rein dämliche Meinungsmache in Anführungsstrichen, insbesondere von Clubs, wo ich es einfach sagen würde, haltet doch einfach die Schnauze. Ihr habt keine Ahnung. Ja, und nur weil ihr da rumpestet, werden wir noch lange nicht, weil das ist ja, dem geht es ja nicht nur darum, dass wir nicht mehr in der ersten Liga spielen sollten, sondern der spricht uns ja das Existenzrecht ab. Ja, dass es sowas wie uns in Anführungsstrichen überhaupt gibt. Und da hört für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch der Spaß auf ein Stück weit. Dass das sozusagen immer nochmal propagiert wird und immer wieder auch sozusagen auf Widerhall in den Medien, sozialen Medien dann letztendlich auch kommt. Bei einer kompletten Ahnungslosigkeit der Situation. Und mal ganz ehrlich, wenn du drauf guckst, Frankfurt war der letzte, Entschuldigung, war der letzte Müllclub, bevor jetzt da die, ja, muss man mal so sagen. Ja, also wir haben über Jahrzehnte, wenn man die Bundesliga verfolgt hat, was war da Eintracht Frankfurt? Ja, die gerade auch. Es war eine Fahrstuhlmannschaft. Das war eine Truppe, die im alten Waldstadion mit einer Tatanbahn drumherum gekickt hat. Ja, so nach dem Motto. Und ganz, ganz viele Jahre sich, maximal in der Bundesliga halten konnte. So, jetzt haben sie massiven Aufwind die letzten Jahre. So, gleich einhergehend, aber trotzdem immer noch mit massiven Ausfällen. Ja, das sind tolle Leistungen in der, vor allen Dingen in Europa gewesen. Übrigens, Glückwunsch davon, dass ihr einen Trainer von uns bekommen habt, der das möglich gemacht hat für euch, nur weil er bei uns mit dem Geschäftsführer nicht klarkam. Ja, das darf man auch nicht vergessen. So, jetzt habt dann, jetzt holt ihr euch einen drauf runter, dass da ein Topstürmer jetzt bei euch kickt, als ob das eure Leistung gewesen wäre. Der wäre normalerweise schon in England im Sommer, wenn das gewesen ist. Also diese Arroganz, die du da auch angesprochen hast, die geht mir so dermaßen auf den Zeiger, das gibt's gar nicht. Und das darf man gar nicht außer Acht lassen, dass wir auch tatsächlich da bei den Leistungen, die durchaus ansprechend gewesen sind oder auch gut gewesen sind, was gerade den Europapokal und so weiter angeht, aber was auch zur Wahrheit gehört, ist ja, dass das ja ein massivst dass weite Teile der Fanszene da auch gewaltbereit unterwegs sind. Jetzt haben sie am Wochenende Werder Bremen-Fans wieder angegriffen da im Zug, ja, mit Pyro und so weiter, was da auch letztendlich durch die sozialen Medien ging.
Ja.
Ne? Und es steht dieses Urteil einfach nicht zu, weil auch weil man sich einerseits selber scheiße verhält, ja, das kommt auch noch mit dazu. Und solche Clubs möchte ich in der Bundesliga auch nicht haben, ehrlich gesagt, wenn es danach geht. Und am Ende dann ein Urteil fällen aus 400 Kilometer Entfernung über eine ganze Region, über einen Club, der seit Jahren, ich meine, was wollen wir denn noch tun? Wir sind jetzt seit 26, 27 Jahren in der Bundesliga. Ja, so ungefähr. Länger als Frankfurt am Stück.
Länger als die Eintracht.
So, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, und am Ende dann ein so einfach mal hinzurotzen, so eine Meinung, in Anführungsstrichen, ohne überhaupt zu wissen, was das am Ende bedeutet. Denn du hast es ja richtig gesagt, der VfL Wolfsburg ist ja nicht nur ein Fußballverein, sondern macht ja ganz viel auch im Breitensportbereich. Genau. Die ganzen Fußballcamps, werden, die Angestellten sind VW-Mitarbeiter, was das angeht. Also da sind ja auch Arbeitsverhältnisse oder auch Strukturen entstanden, ganz davon abgesehen, was das auch, ich sag mal jetzt, was da im Allerpark steht an Werten und so weiter. Da kannst du nicht einfach eine Bombe reinschmeißen und es gut und gut ist. Ja, also das ist einfach nur blinder Populismus von einem Verein und von einem, insbesondere
der
immer
sich
von
immer gegen Populismus groß macht.
Genau, so. Genau. Ja, genau,
also, wenn man das, also das sieht. Das ist eine Doppelmoral, die ich nicht verstehe. Und klar, man muss sich da an die eigene Nase fassen. Also wir würden ja auch nicht, wenn jetzt irgendwelche Sponsorengelder von Eintracht Frankfurt Sponsoren da abspringen, weil die wirtschaftliche Lage schlecht ist, wäre, glaube ich, bei uns auch keiner auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja, das geschieht euch recht.
Nee, eben, genau. Also wir gucken da ja gar nicht drauf.
Bei uns.
Ja, es ist einfach schäbig. Es ist schäbig, es ist menschlich fragwürdig, muss man ganz ehrlich sagen, gerade von dem, und das muss man halt immer sagen, da wird ja immer gerne so mit durch diese Fußballbrille drauf geguckt. Aber die Situation, wie sie bei Volkswagen vorherrscht im Moment, die hat ja massiven Einfluss auf ganz Deutschland. Ja, was das angeht. Also das ist ja nochmal ein drüber, in Anführungsstrichen.
Auch vor allem auf Hessen, wo Frankfurt Landeshauptstadt ist, mit dem Komponentenwerk in Kassel, also das ist alles
genau. Und deswegen sage ich, und da hast du auch vollkommen recht, da drauf zu gucken mit dieser Arroganzhaltung, sich da bräsig da ins Fernsehen reinzusetzen und solche Sätze rauszuhauen, das ist unangemessen und wie gesagt, schäbig aus meiner Sicht.
Ja, und auch nur um Zustimmung von der eigenen Fanszene dann zu bekommen, was man kann schon sagen, Hass gegen den VfL Wolfsburg ja auch weiter anstaffelt, vor allem in der Frankfurter Fanszene, die ja zwar bekannt ist für die super Stimmung, ich war vor 2 Jahren da auswärts, aber auch letzte Saison die Aktion gemacht hat gegen uns als Verein, wo das Spiel, glaube ich, sogar kurz unterbrochen worden ist.
Ja, genau.
Und so eine Aktion heizen diese Stimmung auch zwischen den Fanszenen, unserer Fanszene und Frankfurt auch weiter an. Ich weiß nicht, dass so öffentlich ich weiß nicht, ob es immer noch der Volkswagen-Doppelpass ist, dann ausgerechnet da.
Nee, ist, glaube ich, jetzt irgendein Stahlwerk
da. Stahlwerk-Doppelpass. Ja gut, aber die Geschichte vom Doppelpass kennen wir und das gerade da zu machen, ist fragwürdig. Also,
ja. Also
verstehe,
wie gesagt,
ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Der dürfte mir mal im Dunkeln begegnen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte ja in der Vergangenheit, das ist jetzt schon Jahre her, da immer eingeladen und hat da ja nicht drauf reagiert, was das angeht. Wir hatten das ein oder andere Scharmützel in Podcast-Sendungen, aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, so ungefähr. Also das ist ja schwierig.
Lenny, weißt du, was eine schöne Geschichte wäre, wir kommen vielleicht mit einem dreckigen 1-0 mal wieder gegen Hoffenheim weiter und in der nächsten Runde treffen wir dann im Waldstadion auf Frankfurt und hauen die mal richtig so 3-0 mit attraktivem Fußball raus.
Ja, das ist ja mal, da wird ja dann immer schnell der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Wir haben ja die Situation auch gehabt. Wir haben aber letztes Jahr, glaube ich, in Frankfurt ja gewonnen gehabt. So, das sind natürlich dann Siege, die besonders süß schmecken. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht.
Also am Ende ist es so, dass das dann immer sich dann sehr gut und sehr schnell weggeduckt wird. Und eigentlich, und das ist so vielleicht auch die Quintessenz, eigentlich müsste es mir egal sein mittlerweile und den Buckel runterrutschen und so weiter. Aber wenn du dieselbe Scheiße Die höre ich mir jetzt mittlerweile 20 Jahren an, ja, so klar, ungefähr. Und da habe ich irgendwann auch keinen Bock drauf. Und wir müssen auch mal, wir müssen uns auch zur Wehr setzen, was das halt angeht. Und ich wäre, wie gesagt, gerne auch mal für sowas hier Traditionsvereine mit gewaltbereiten Fans raus aus der Bundesliga. So eine Initiative können wir auch mal.
Ja, das hört sich ein bisschen hart an, ja.
Ja, ich weiß, das wird immer so ein bisschen toleriert.
Viel Kritik anhören müssen. Aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, ja.
Na. Gut, naja, also das sind so Punkte, die man, glaube ich, immer nochmal aufgreifen und diskutieren kann. Wie gesagt, ich will ja gar nicht, mich interessiert eigentlich Eintracht Frankfurt überhaupt gar nicht. Ich habe nicht ein Spiel gesehen. Ich,
ja,
ich habe das Finale damals gesehen, als sie im Europapokal da gewonnen haben. Ansonsten interessieren die mich einen Feuchten, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Auf der anderen Seite scheinen wir bei denen ja auch
einen sehr im Kopf zu sein.
Eindruck. Ja, also das muss man ja auch mal als Erfolg ansehen. Also die wünschen immer, dass es uns nicht gibt, aber scheinen von uns tagtäglich zu träumen, wenn sie dann sich beim Doppelpass dann noch über uns echauffieren müssen. Ja, kann man auch.
Übrigens ja auch kein Einzelfall. Also jetzt, das fokussiert sich jetzt natürlich insbesondere auf die Geschichte vom Sonntag, aber ich erinnere daran, auch ein Heribert Bruchhagen hat regelmäßig gegen den VfL Wolfsburg geschossen in der Funktion. Das ist also so eine Sache, die jetzt schon Jahre letztendlich auch her ist, wenn man so möchte. Und das sind alles so Geschichten, die aus meiner Sicht sich nicht gehören in dem Zusammenhang und unter diesem existenziellen Gesichtspunkt, wie wir ja momentan scheinbar auch da vor der Brust haben, sich einfach auch nicht gehören. Jedenfalls habe ich da ein anderes Verständnis. Ich gucke da auch nicht und wünsche da irgendwie anderen Regionen da die Pest anhalts, nur weil ich den Fußballclub da nicht mag. Also das sind alles so Geschichten, die dann nicht in Ordnung sind.
Ja, wollen wir gucken. Ich kurz dazu noch, ich denke auch, was wollte ich jetzt sagen, dass das so ein bisschen Konkurrenzdenken ist. Also wir werden als krasse Konkurrenz über die letzten, jetzt schon 20, 25 Jahre wahrgenommen. Und das reizt diese Clubs halt einfach, ne? Dass da so ein Club aus einer Arbeiterstadt kommt und so die etablierten Vereine herausfordert. Die sehen da so ein bisschen ihre Fälle wegschwimmen, glaube ich, was dann vielleicht auch so eine schäbischen Äußerung erklärt. Aber naja.
Ja, müssen wir wohl leider mit leben. Mit leben müssen wir damit sowieso, aber wir müssen es nicht unwidersprochen hinnehmen. Das an dieser Stelle. Also, und wenn das an die eigene Fanbase geht, was die anderen so treiben, dann geht das natürlich an unsere Fanbase. Lasst euch davon nicht entmutigen. Am Ende ist es schwer und das ist auch mal das, was ich dann auch sage. Ich glaube, da haben die VfL-Fan sind, da auch schon ein entsprechendes Rückgrat oder ein dickes Fell entwickelt. Aber wir müssen ja auch an die denken, die da kommen. So, und wenn du immer gesagt bekommst, das ist ja auch etwas, was ich auch immer wieder auch geschrieben habe, auch in meinen Büchern, wenn du immer wieder gesagt bekommst, wie scheiße du bist, dieser Verein, welcher Junge in einem Alter, ich meine, Sie sehen das ja hier, mein Junge ist 9, der spielt hier, so, der spielt bei Mörse und wenn ich dann gucke, wie da die Mannschaftskameraden, mit was für Trikots die rumlaufen, ne, da ist dann irgendwie viermal Harry Kane, dann auch Mbappé, Ronaldo, Messi, sowas sehe ich da letztendlich, ne, ab und zu mal ein Dortmunder, auch ein paar Wolfsburger letztendlich, aber von meinem Verständnis her müssten die alle ein Wolfsburg-Trikot anhaben. So. Und dass das nicht der Fall ist, ne, wenn du aber auch immer gesagt bekommst, 100%. Also wenn du nicht nur scheiße, Anführungsstrichen scheiße spielst, keinen Erfolg hast und dann von außen immer noch angefeindet wirst, dass du, so wie du in irgendeiner Form, wir reden hier nur von Wolfsburg, wie ist es denn überregional, wenn da sich irgendeiner entsprechend mit identifizieren möchte mit diesem Verein oder VfL-Fan werden möchte, du killst das ja von vornherein, weil du so ein Standing bekommst, was du auch immer wieder erneuert, insbesondere medial und auch von anderen Vereinen aufgedrückt bekommst. Das ist scheiße, muss man ganz klar sagen. Und das hilft uns natürlich oder hilft uns natürlich überhaupt gar nicht, überregional in irgendeiner Form Bekanntheit oder Stabilität da reinzubringen, diese Frage. Und da auch entsprechend Nachwuchs, Fan-Nachwuchs zu generieren. Das darf man halt nicht vergessen, wenn man so, deswegen hole ich solche Themen immer wieder aus der Schublade, wenn sie denn mal wieder anstehen, weil uns das massivst schadet, muss man ganz ehrlich sagen. Und wer da drüber wegguckt und sagt, lass ihn doch reden, ja, das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite natürlich aber kontraproduktiv für das, was wir hier entwickeln wollen, perspektivisch auch.
Ja, da muss man gleich zurückschlagen und dann auch die eigene Fahne hochhalten, sodass diese Themen halt, klar, die können aufkommen, aber man muss denen halt gleich Kontra geben und mit Argumenten entgegenkommen. Und vielleicht auch die Leute aufschlauen, weil die das auch nur von anderen Leuten mitbekommen haben. Die wissen gar nicht, warum sie den VfL scheiße finden. Die plappern nur das nach, was die Mehrheit sagt. Und da muss man die so ein bisschen aufschlauen, denke ich.
Genau. aufschlauen ist richtig und Fahne hochhalten ist auch richtig. Und das hat Tobias Morawitz gemacht vom VfL Wolfsburg e.V., unsere Sprinthoffnung, auch für kommende Zeiten. Und großer VfL-Fan, fast immer im Stadion dabei, höre ich so raus, was das angeht. Das freut mich natürlich sehr. Ich danke dir, dass du zu Gast gewesen bist heute.
Ich danke auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Freude bereitet hier im Podcast.
Ja, das klingt doch dann nochmal nach Wiederholung, vielleicht dann im neuen Jahr. Und
gerne.
Schön, dass du da bist.
Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich wie immer, wenn es gegen RB Leipzig geht, mit meinem Experten für RB im Wölferadio. Und das ist der Leipziger TV-Journalist und RB-Anhänger Holger Schrapel. Holger, grüß dich. Schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo.
Ja, Mensch, am Ende muss ich ja fragen, hast du dich denn schon erholt von diesem Spektakel am vergangenen Wochenende? Da ist mir eingefallen, ihr habt ja auch noch Champions League vergeigt, gestern so ungefähr oder in dieser Woche. Also läuft nicht ganz rund, würde ich mal sagen, aber fangen wir mal hinten an. Wie könnt ihr denn 4-3 in Hoffenheim verlieren da? Also war es der Trainereffekt auf der anderen Seite oder was ist das?
Na, das kann sogar sein, aber hauptsächlich lag es daran, dass wir gar nicht gut gespielt haben. Also die Tore, die wir geschossen haben, waren super Einzelleistungen, das war aber kein gutes Spiel. Nusa, unser neuer Superstar, der hat echt coole Sachen gemacht, ein bisschen Glück noch dabei, und deshalb haben wir dreimal geführt, und dann hat Hoffenheim sich beachtlich wieder aufgeschwungen. Ja, deswegen haben wir da verloren am Wochenende.
Okay, das ist eine sehr nüchterne Analyse. Also ich kann mir gut vorstellen, 4-3 vergeigt.
Naja,
also.
wir haben das so zusammen geguckt und uns immer gefreut. Und dann war es hinten raus dann doch nicht so dolle. Aber auch eben nicht überraschend so irgendwie. Das ist ganz hart der Wurm drin gerade.
Ja, das ist ja klar. Weil dann also liest man ja auch allenthalben und da läuft es nicht so ganz rund. Aber gibt es denn so erklärbare Geschichten für diese, ich sag mal jetzt, Misere momentan? Also ich hätte jetzt zum Beispiel erstmal geguckt, du bist ja deutlich schlechter unterwegs gewesen gegen Hoffenheim, erstaunlicherweise. Also eine Passquote, die deutlich schlechter war. Du bist 5 Kilometer weniger gelaufen als die andere Truppe und so solche Geschichten. Du hast weniger Ballbesitz gehabt. Ja gut, jetzt ist ja auch nicht immer zwingend Ballbesitz der RB-Fußball, ne, ist klar. Aber grundsätzlich wart ihr gegen solche Mannschaften, glaube ich, immer mal dominanter unterwegs. Also kann man das irgendwo festmachen, in Anführungsstrichen, bei der Performance?
Das sind viele Sachen. Also ne, da fehlen wichtige Leute. Das fehlt zum Beispiel mit Raum. Ne? Der ist der Einzige, der hier vernünftige Flanken schlagen kann. Wir haben wirklich super Kopfballspieler. Der ist nicht da. Deshalb fehlt dieses Element in der Taktik. Deshalb ist das irgendwie ein bisschen limitiert. Xavi fehlt, der immer gute Sachen macht. Und die anderen sind vielleicht überspielt gerade. Das war ja auch ein gutes Programm, was die hinterlegt haben. Ja, das sind alles Sachen, die jetzt nicht für andere Mannschaften genauso gelten, aber das sind so ein bisschen die Ansätze. Und dann, ich weiß nicht, ob du diesen Spieler kennst, diesen einen, der heißt Schlager.
Ja,
der
fällt natürlich gut. Ja.
So dieser Typ Mistfink, ja, der fehlt halt, weißt du, also der halt dann, der gute alte Spruch, wenn du hinten liegst, der dann einfach mal den Kopf hochnimmt, einfach mal einen vom Gegner umtritt und dann so ein bisschen so.
So ein Mistfink habt ihr doch mit Kampel. Also der Kampel ist doch so ein Mistfink.
Nee, ist er nicht.
Hätte ich jetzt gedacht. Ja gut, also das, gut, am Ende ist natürlich auch Hoffenheim irgendwie tief in Tabellenkeller, dann kommt ein neuer Trainer, das kann ja dann auch immer nochmal ein Effekt letztendlich sein. Aber das zieht sich ja munter durch. Jetzt dann verloren in der Champions League, 1-0 gegen Inter Mailand. Gut, Inter Mailand jetzt auch nicht irgendwelche Theken-Mannschaftscharaktere-Züge, sagen wir es mal so. Aber ich meine, lustigerweise, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie Tabellenplatz 33 in der Champions League oder so. Ja, das ist ja aufgrund des neuen Formats natürlich, aber es liest sich natürlich lustig, bis 33. in der Tabelle, da brauchst du gar nicht mitzuspielen. Ja. Aber auch ganz anderes Spiel aus deiner Sicht, oder sind da dieselben Sachen wieder zutage getreten in dem Zusammenhang?
Dieselben Sachen, wir kreieren keine Chancen zurzeit. Und dann die Stabilität in der Abwehr, die wir erst hatten, so, da waren ja lange Zeit irgendwie bis zum 8. Spieltag oder so mit 2 Gegentoren unterwegs, die ist auch irgendwie weg. Und ich habe jetzt nicht die super Erklärung da. wirklich, habe ich nicht. Das ist dann, also da spielen viele Sachen eine Rolle noch, so ein Negativlauf schlicht und einfach. Ne? Mhm. Mannschaften spielen sich in den Rausch, die spielen sich auch mal in den Negativrausch, werden immer unsicherer und wir haben jetzt da niemanden, der da irgendwie wieder Stabilität reinbringt. Ne? Dann sind die Leute überspielt, den Eindruck habe ich deutlich. Ja, und es fehlt derjenige, an dem sich die Mannschaft aufrichten kann gerade. Mhm.
Gut, jetzt so aus der Ferne würde ich sagen, das ist natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, dritter Platz, es, 21 Punkte. Ja. Die Bayern nehmen wir jetzt mal raus, die 8 Punkte vor sind auf Platz 1, also 2 Punkte hinter Frankfurt. Ich sag mal, auf Champions League-Kurs, wenn du so willst. Und auf einem nicht internationalen Platz sind sie jetzt auch schon wieder 4 Punkte, so ungefähr zu diesem Zeitpunkt der Saison. Aber also das klingt doch jetzt gar nicht so dramatisch, als dass man da jetzt großartig von Krise reden könnte, nur weil man jetzt mal ein paar Spiele nicht gewonnen hat, so ungefähr.
Ja, aber na du bist auch oft im Stadion, wenn man dann an einem Samstagabend bei 0 Grad 0-0 gegen Mönchengladbach anguckt und auch da konstatieren muss, dass Gladbach die bessere Mannschaft war, dann macht man sich da nichts mehr vor. Das ist gerade eine Krise. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt man da raus? Das ist die Frage und man kann einfach da nur hoffen, dass da irgendjemand jetzt mal den Turnaround kriegt und das wieder hinkriegt.
Was wäre denn deine Variante? Die einfachste ist natürlich immer, das Ganze auf den Trainer zu schieben. Zu sagen, du läuft nicht so und du bist derjenige welche. Aber ist es so einfach, auch in Leipzig?
Naja, wir haben ja hier nie die große Kontinuität gehabt auf dem Trainerplatz. Ne? Also ich glaube, der Rose könnte jetzt sogar schon nach Zorniger dann der am längsten dabei sein. Also sehr viel länger als 2 Jahre hat es hier noch niemand gehalten. Und wenn man dann sich so fragt, ne, das ist ja die große Frage von unser aller Oberboss, Herrn Minzlaff, warum sind wir nicht mal Erster oder so, könnte man auch fragen, ja, warum liegt es vielleicht daran, dass wir nicht mal auch in schweren Phasen an Trainern festhalten. Ich selber glaube an Marco Rose. Ich glaube auch, dass der zum Beispiel auch so als Identifikationsfigur eine Rolle spielt. Der ist ja also in Leipzig geboren und aufgewachsen und so, sein Trainerteam auch. Ich finde, der könnte es schaffen. Ich fürchte nur, dass der Herr Minzlaff irgendwie jetzt gerade mal guckt, ui, guck mal hier bei der Formel 1, da gewinnen wir. Und jetzt müssen wir beim Fußball.
Okay, so, das übertragen wir doch mal eben, ja, so ungefähr.
Naja, was ist denn da los? Warum ist das beim Fußball nicht so einfach? Und dann, weißt du, aber da habe ich ein bisschen Angst, weil Minzlaff ist halt der Trainer, der hat auch mal Jesse Marsch geholt. Das ist ein guter Trainer. Mhm. Und dann haben wir mit allem nötigen Respekt jetzt Herrn Schäfer sitzen. Und der hat ja, wenn ich es richtig verstehe, bei euch so Koryphäen geholt wie Niko Kovac zum Beispiel. Oder Kohlfeld. So, die Leute holen jetzt Trainer. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst. Und auch schon alleine deswegen bin ich dafür, dass Marco Rose bleibt.
Ja. Also ja, ich komme natürlich gleich, muss ich natürlich stellen nach Marcel Schäfer, logischerweise. Aber muss man natürlich sagen, da hatte damals noch ein gewisser Herr Schmadtke immer durchaus seine Finger noch mit drin. Ja. Also ist jetzt nicht, war jetzt ist nicht Nein, alles okay. auf seinem, bei seinem Mist gewachsen, obwohl einiges davon letztendlich schon wurde ja auch die zu späte Trennung wurde ja auch Marcel Schäfer, also die Trennung von Niko Kovac wurde ihm ja auch da durchaus zur Last gelegt. Aber wie gesagt, schauen wir nochmal drauf. Ich meine, nehmen wir Champions League, da läuft es irgendwie gar nicht, logischerweise, noch überhaupt gar nichts geholt. Aber ist so dieses Spiel gegen Dortmund, was ihr da verloren habt in Dortmund, war das nochmal so ein Knackepunkt auch letztendlich? Weil am Ende haben die euch ja einfach, ich sag mal, jetzt nur niedergekämpft, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das war jetzt also hat das was gemacht mit der Mannschaft, in so einem Spitzenspiel in Anführungsstrichen, ich sag mal jetzt auch eine unnötige Niederlage einzufahren?
Na, das war vorher schon auch nicht so dolle, ne? Da waren so Spiele dabei wie gegen St. Pauli 0-0. Bei allen nötigen Respekt, aber das.
Im Pokal habt ihr gewonnen.
in der Bundesliga halt nicht. Ja, ne? Also das insgesamt so ein bisschen der Wurm drin. Die Antwort ist, das war ein Teil des Weges, aber der super Knackpunkt war das BVB-Spiel jetzt nicht, fand ich. Weil gegen Borussia Dortmund kann man in Dortmund verlieren. Das ist nicht schlimm, aber das sind viele andere Spiele und wir haben zurzeit das Hauptproblem, dass wir nicht genug vernünftige Chancen kreieren und das da muss man dringend dran. Und dafür gibt es eben auch Ursachen, dass Leute, die gute Flanken machen können, der Raum, der ist nicht gerade nicht da. Und Leute, die gute Pässe spielen, da fehlt der Xavi ganz entschieden. Das merkt man dann halt schon. Das ist aber halt nur ein Puzzlestein von vielen anderen, die da rumliegen gerade.
Ja, also ich höre raus, eine Trainerdiskussion machst du jetzt nicht zwingend auf.
Ich nicht, aber ich weiß, dass es eine gibt.
Ja.
Na, oder die Leute von Sky, die munkeln ja schon von Roger Smith, dem alten Red Bull-Campen. Ja, mal sehen.
Okay, gut. Müssen wir natürlich auch ein Stück weit spekulieren. Du hast übrigens recht, Marco Rose 2 Jahre, 2 Monate im Amt und der Kollege Zorniger 2 Jahre, 7 Monate.
Naja.
Ja, das sind so die, also er hat ihn bald, wenn er noch bleibt. Aber du hast recht, naja, der Rest ist deutlich jünger da gewesen. Unter anderem auch ein gewisser Ralf Hasenhüttl, ja, der 1 Jahr und 10 Monate in Leipzig gewesen ist.
Ja.
Aber vorher natürlich auch die ja, deutlichste Personalie, auch was uns hier diskutiert worden ist, wurde auch Maximilian Arnold auch zu befragt. Das Duell quasi, das erste Duell nach dem Weggang von Marcel Schäfer oder nach dem Abgang, muss man ja tatsächlich eher sagen. Wie ist er denn angekommen in Leipzig? Was hast du denn für einen Eindruck am Ende?
Zu wenig noch, um das ernsthaft zu bewerten. Aber ich habe jetzt keine negativen Ausschläge, muss ich sagen. Also nicht, auf jeden Fall nicht negativ. Ob es jetzt großartig positiv war, kann ich jetzt echt noch nicht sagen. Finde ich ein bisschen zu zeitig. Wir hatten da vorher, also wenn man ihn misst mit Ralf Rangnick, dann stinkt er ja natürlich noch ab. Ne? Es ist ja dieser Posten, den Rangnick früher mal hatte, da stinkt er noch ab.
Genau, was soll er da überhaupt machen? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was ist denn da Geschäftsführer in dem Bereich? Also da sind mir die Strukturen noch so ein bisschen fremd, ehrlich gesagt. Also was ist denn so seine Aufgabe?
Ich weiß es natürlich auch nicht so genau. aber Führung des sportlichen Bereiches, ohne jetzt zu sehr ins Tagesgeschäft reinzuregieren und dort die großen Linien vorzugeben. So wie das jetzt ganz, ganz konkret tags aussieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass Rangnick sich früher, unser hier Lokaljournalist, der sagt immer, Rangnick ist der eine, der an beiden Ecken der Kerze brennt und sich um jeden Detailbereich kümmert, um jeden Koch, um jede Putzkraft, um alles in diesem Verein und sich darum kümmert, dass dort nur die besten Leute in jedem Bereich gerade am Werk sind. Mhm. Ob das Marcel Schäfer genauso macht, weiß ich nicht. Weiß ich einfach noch nicht zu zeitig. Gut fand ich jetzt, dass er in dieser Situation, die wir jetzt so haben, hört man von ihm nicht so ein irgendein relativierendes und mal gucken und lalala und Trainer, Geschäft und so, sondern stand jetzt so doch eindeutig bei Rose noch.
Ja,
das finde ich gut.
Also das passt auch zum Stil. Ich meine, wir haben es ja angesprochen, war ja auch das Thema, wann trenne ich mich von dem Trainer? Und da hat Marcel Schäfer nicht zwingend nachgewiesen, dass er da jemand ist, der einen Schnellschuss macht, sagen wir es mal so. Mhm. Da, wie gesagt, bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann darstellt. Also er ist eher der Typ Teamplayer, der tatsächlich dann auch solche Entscheidungen, im Team fällt, in Anführungsstrichen und so, und auch, glaube ich, erst reagiert, wenn wirklich der Eindruck entsteht, da gibt einer nicht alles für seine Funktion. Also das ist eine ganz interessante Personalie, dass das so dann sich letztendlich entwickelt hat. Aber kann natürlich auch nachvollziehen, jetzt glaube ich, was seit Juli oder so ist er, glaube ich, ja, da. Ne? Das sind jetzt knapp 4 Monate, dass da noch nicht große Spuren hinterlassen worden sind. Ja. Das ist fast nachvollziehbar, denn so arbeitet er auch nicht. Also er arbeitet nicht zwingend öffentlichkeitswirksam in dem Zusammenhang, dass man das immer gleich in der Presse nachlesen kann in dem Zusammenhang, sondern okay. Das ist eher so ein bisschen hinter den Kulissen, soweit ich das hier auch in Wolfsburg teilweise wahrgenommen habe. Ja. Da muss man aber auch viel abziehen, weil da stand ja immer meistens noch einer vor und dann, als er dann quasi alleine das Sagen hatte, da hat es ja nicht mal eine Saison gedauert, so ungefähr. Da ist das dann entsprechend ein Schlussstrich gezogen wurde, beziehungsweise er auch weg wollte aus ja. Wolfsburg, weil es am Ende nicht so richtig lief. Gut, die andere Geschichte ist, du schaust natürlich dann auch auf den VfL, ja, als kommenden Gegner. Ralf Hasenhüttl ist da der Trainer. Er versucht krampfhaft, das glaube ich, ein bisschen zu etablieren, was er bei RB insgesamt gut gemacht hat. So richtig nur das Personal hat man so den Eindruck dafür, hat man für diesen Fußball nicht so ganz. Jetzt haben wir mal wieder gewonnen und stehen trotzdem irgendwie so weiter im tiefen Mittelfeld. Wie beurteilst du die aktuelle Form vom VfL? Was erwartest du ja für ein Spiel am Samstag?
Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe jetzt natürlich jetzt auch mal geguckt so im Vorfeld. Mir ist nur aufgefallen, wirklich so zum Beispiel eure Viererkette vom letzten Spieltag, da kannte ich mit Mühe und Not Mele und die anderen, die kannte ich alle nicht. So, ja, ja. Und das ist ja schon, also und ich bin schon einer, der da am Wochenende so die Kicker-Aufstellung durchguckt und so weiter. Und da habe ich überhaupt kein Gefühl für euch gerade so. Ich weiß, ihr habt diesen einen neuen und links außen, der ist super, Amura oder wie er heißt. Ja. Der scheint echt.
Ja, der spielt auf links außen, der ist aber eigentlich Mittelstürmer oder das ist eigentlich Stürmer tatsächlich. Okay. Also was das angeht, das ist so auch ein großer Diskussionspunkt, dass der aufgrund seiner Schnelligkeit gerne mal so als Außenstürmer aufgestellt wird. Und Ralf Hasenhüttl ist ja gerne mit zwei schnellen Spitzen, Thomas oder Amura dann meistens vorne dann spielen in dem Sinne und dann dahinter so eine hängende Zehn hat er in der Wimmer meistens gemacht oder wenn dann Jonas Wind mal gespielt, das kann ich mir auch gut vorstellen in dem Zusammenhang. Aber da wird dann immer quasi auf einer Position spielen gelassen, wo ich sage, eigentlich ist der mehr in der Mitte, was das angeht. Und Fakt ist, egal ob links, ob rechts oder durch die Mitte, wenn der Pass durch die Schnittstelle kommt, dann heißt es Adios, my dear. Dann kommt da von euch auch keiner mehr hinterher oder egal von wer.
Boah, die sind schon auch schnell zu Luke Bar, der und so. Mhm. Ja, also keine Ahnung, aber ich sag mal, das ist so ein bisschen Wundertüte. Alles ist möglich und ihr habt erwischt uns zu einem guten Zeitpunkt. Ne? Also wenn sozusagen mal wieder eine gute Chance ist, RB Leipzig zu schlagen, jetzt gerade, ist leider so.
Das wäre ja gut. Ich glaube, das letzte Mal war im Pokal letztes Jahr, wenn ich mich da richtig sinne. Sonst wie sehr, sehr häufig nur Fahrkarten und in Leipzig sowieso immer schwieriges Pflaster. Allerdings ein sehr attraktives Auswärtsspiel, werden auch einige Wolfsburger mitfahren am kommenden Samstag. Und hast du noch einen Tipp für mich abschließend?
So sehr ich das tatsächlich meinem alten Herzenstrainer Hasenhüttl gönne, dem ich für diese erste Saison in der Bundesliga wirklich auf ewig dankbar sein werde. Wir gewinnen irgendwie so ganz dreckig, so 1-0 mit
so einer Reihe. So wie wir gegen Union, ja.
Naja, so, genau. Naja.
Okay, 1-0 für RB Leipzig, sagt Holger Schapel, mein Experte hier im Wölferadio für RB Leipzig. Und ich danke dir, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist.
Danke dir.
Hi, it's Camille. Welcome to the Wolves Radio and I hope the podcast isn't too boring.
Ja, und das war's mit dem Wölferadio für diese Woche. Sehr erhellende Gespräche wieder geführt. Hoffen wir, dass wir das Spiel gegen RB Leipzig siegreich gestalten. Das Ganze natürlich auch wieder bei Wölferadio Arena Live mit Tim Schulze und Dennis Lindner am Mikrofon. Wir werden euch das dann wieder rüberbringen, wie der VfL gegen RB Leipzig dann entsprechend performt oder performt hat. Und dann gucken wir mal, wo die Reise weitergeht. Wie gesagt, spannende Wochen. Kann ich jetzt schon mal auch ankündigen, am kommenden Mittwoch, da auch Wölferadio Arena Live gegen Hoffenheim im Stadion. Da werden Tim Schulze und ich am Start sein und das Ganze kommentieren. Hoffentlich dann den Einzug in die nächste Runde feiern. Das sozusagen schon mal als Hinweis. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr noch eine weitere schöne Restwoche habt. Schönes Wochenende, 3 Punkte für den VfL. Ja, bleibt geschmeidig. Nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Egal.
wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.